Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören die Nachrichten. Die tschechische Regierung wird heute Abend über die noch zu klärenden Fragen beraten, die den Schutz des hiesigen Luftraums während des bevorstehenden NATO-Gipfels betreffen. Laut Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík soll in diesem Zusammenhang auch über den Aufenthalt von NATO-Einheiten in Tschechien gesprochen werden. Geplant sei, so Tvrdík, dass die NATO-Partner auch im Rahmen von Übungen ihr Zusammenspiel mit der tschechischen Luftwaffe erproben. Der NATO-Gipfel findet am 21. und 22. November in Prag statt. Im Abgeordnetenhaus des Parlaments wurde heute in zweiter Lesung der Gesetzesentwurf zur Durchführung eines Referendums über den Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union behandelt. Formale Probleme oder kontroverse Standpunkte gab es dabei nicht. Alle im Parlament vertretenen Parteien unterstützen eine Volksabstimmung zum EU-Beitritt. Für Donnerstag erwartet man die Beschlussfassung. Die entsprechende Bestimmung muss in Form eines Verfassungsgesetzes vorliegen. Daher ist eine Mehrheit von 120 Abgeordneten im 200 Sitze zählenden Parlament erforderlich. Der Pilot der tschechischen Luftfahrtgesellschaft CSA, der vergangene Woche in Großbritannien verhaftet worden war, wurde heute von einem Gericht in Birmingham zu 4 Wochen Haft verurteilt. In seinem Dienstkoffer hatten britische Behörden eine Pistole und dazugehörige Munition entdeckt. Der Pilot gab an, die in Tschechien legale Waffe lediglich in dem Koffer vergessen und somit unabsichtlich nach England transportiert zu haben. Sein Anwalt legte gegen das Urteil Berufung ein. Lediglich fahrplanmäßige Linienbusse können am kommenden Sonntagvormittag den tschechisch-österreichischen Grenzübergang Mikulov-Drasenhofen passieren. Ansonsten bleibt der Grenzübergang in der Zeit von 8 bis 12 Uhr sowohl für den Pkw als auch für den Lkw-Verkehr geschlossen. In dieser Zeit wird eine Waage zum Wiegen von Lastkraftwagen installiert, teilte der Sprecher der südmährischen Zollbehörde Jaroslav Moravec am Dienstag als Begründung für die Schließung gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK mit. Soweit die Nachrichten. Durch das nun folgende Tagesecho führt sie Lothar Martin.
Tagesecho.
Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. Auch in unserer heutigen Sendung haben wir einiges für Sie vorbereitet, und zwar Beiträge zu folgenden Themen. Der NATO-Gipfel, der in gut einem Monat in Prag stattfindet, wirft seine Schatten voraus. Die letzten Vorbereitungen auf ihn sind in vollem Gange. Alle Parteien des Prager Parlaments befürworten gegenwärtig eine von den Bürgern des Landes vorgenommene Direktwahl des tschechischen Präsidenten. Doch über das Inkrafttreten der dazu erforderlichen Verfassungsänderung herrscht Uneinigkeit. Und große ausländische Investitionsvorhaben werden in der Tschechischen Republik hunderte neuer Arbeitsplätze schaffen. Dies und mehr sowie unseren Sportreport hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. In knapp einem Monat findet in Prag das NATO-Gipfeltreffen statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, so auch bei der Polizei und im Bereich der Sicherheit insgesamt. Der Innenminister Stanislav Gross kündigte an, dass, falls bei den Sicherheitsmaßnahmen etwas schiefgehen sollte, er von seinem Amt zurücktreten werde. Dagmar Kebalova berichtet.
Was im Ausland als quasi selbstverständlich verstanden wird, ist in Tschechien etwas Besonderes. Der tschechische Innenminister Stanislav Gross versprach am Dienstag vor Journalisten seinen Rücktritt, wenn die Sicherheit bei dem kommenden NATO-Gipfel im November in Prag nicht ausreichend gesichert wird. Gross fügte hinzu, dass er dasselbe von seinen Mitarbeitern verlangen wird. Dem Polizeipräsidenten Jiří Kolář zufolge drohen im Laufe des Gipfels vor allem Straßenunruhen. Die Polizei schätzt, dass in Prag zwischen 10.000 und 12.000 Demonstranten erwartet werden. In den Prager Straßen werden sie von ebenso vielen Polizisten erwartet. Diese werden sich nicht nur auf die passive Wahrung der Positionen wie bei der Sitzung des Internationalen Währungsfonds vor 2 Jahren beschränken, sagte Innenminister Gross.
Tuto věc je dobré říci s dostatečným časovým předstihem, i když si jsem dobře vědom toho, že za to budu.
Es ist gut, dies im Voraus zu sagen, auch wenn ich mir bewusst bin, dass ich dafür einer massiven Kritik ausgesetzt werde. Ich bin mir sicher, dass die Polizei der Tschechischen Republik weiß, wann sie einzugreifen hat und nicht mehr Zwangsmaßnahmen anwendet, als wirklich notwendig sind.
Der Innenminister führte des Weiteren die größten Gefahren aus, die im Laufe des NATO-Gipfels entstehen könnten.
Prvním rizikem jsou pouliční nepokoje, pořádané různými antiglobalizačními hnutími.
Das erste Risiko sind Straßenunruhen, die von verschiedenen Antiglobalisierungsorganisationen veranstaltet werden. Ein weiteres ist mit Terrorismus verbunden, weil der NATO-Gipfel für einen Terrorangriff als Magnet dienen könnte. Wobei ich betonen möchte, dass wir derzeit keine konkreten Hinweise haben, dass es zu einem terroristischen Angriff kommen sollte. Und das dritte Sicherheitsrisiko ist die Tätigkeit der ausländischen Sicherheitsdienste.
Die Polizei hat die Einwohner und Besucher Prags aufgefordert, zur Zeit der Austragung des NATO-Gipfels in Prag den Verkehr einzuschränken. Vor 2 Jahren versuchte die Polizei, den Verkehr mit der U-Bahn zu entlasten, was dieses Jahr aufgrund der Beschädigungen der U-Bahn nach der Hochwasserkatastrophe nicht möglich ist.
Alle Parteien des Prager Parlaments befürworten im Moment eine Direktwahl des tschechischen Staatsoberhauptes. Unterschiede gibt es nur in der Ansicht darüber, ob die Bürger bereits über den Nachfolger von Václav Havel im Januar kommenden Jahres entscheiden können oder nicht. Dafür müssten nämlich noch entsprechende Verfassungsänderungen vorgenommen werden. Markéta Maurová weiß Näheres.
Obwohl die Demokratische Bürgerpartei oder es bis vor kurzem ein entschiedener Gegner einer Direktwahl war, kündigte sie nun an, innerhalb einer Woche einen Gesetzesentwurf zur Direktwahl des Staatsoberhauptes vorzulegen. Die Partei verschweigt dabei nicht, dass ihr Meinungswechsel ein einziges Ziel verfolgt, nämlich die Chancen des jetzigen UDS-Vorsitzenden Václav Klaus bei der Wahl zum Staatspräsidenten zu steigern. So einfach ist dies aber doch nicht, denn innerhalb der Partei ist ein Streit ausgebrochen. Das derzeitige Vorgehen der Parteispitze wird vor allem von Seiten des Chefs der UDS-Senatoren Mirek Topolánek kritisiert. Er wolle sich nicht wie seine politischen Gegner, wie politische Schweine verhalten, verlautbarte Topolánek. Unwille herrscht auch in einigen regionalen Organisationen der Partei. Trotz der kritischen Stimmen bereitet jedoch die UDS-Abgeordnetenfraktion den erwähnten Gesetzesentwurf vor. Dieser würde von den Christdemokraten unterstützt. Ihr Vorsitzender Cyril Svoboda äußerte allerdings sein Erstaunen über das gegenwärtige Verhalten der Bürgerdemokraten.
Mich hat zunächst die radikale Wende überrascht. Die UDS stellt seit 12 Jahren jedes Element der direkten Demokratie in Zweifel. Und auf einmal passte dieses Instrument gut in den Kram.
Auch die Freiheitsunion Demokratische Union befürwortet eine Direktwahl. Sie glaubt jedoch nicht, dass die Verfassungsnovellierung bis Januar verabschiedet werden kann. Denselben Standpunkt vertreten auch die Sozialdemokraten, die sich außerdem eine Änderung bei den Kompetenzen des Staatsoberhauptes wünschen. Eine Gruppe von 10 Abgeordneten der Regierungskoalition legte am Dienstag ihren eigenen Entwurf zur Verfassungsänderung vor. Dem tschechischen Rundfunk bestätigte dies der Fraktionschef der sozialdemokratischen Abgeordneten Milan Urban.
Der neue Präsident wird vom Abgeordnetenhaus und vom Senat gewählt. Die Direktwahl kann erst nach einer gründlichen Behandlung der Verfassungsnovelle bei der Wahl des übernächsten Präsidenten angewandt werden.
Auch die Kommunisten stellen sich nicht gegen eine Direktwahl. Den zweckgebundenen Entwurf der UDS halten sie jedoch für schlecht.
In einigen Ländern der Europäischen Union wird derzeit wiederholt beklagt, dass sich die hohen Produktionsnebenkosten investitionshemmend auf viele Firmen auswirken. Möglicherweise ist auch das mit ein Grund dafür, dass gerade in diesen Tagen mehrere Firmen ihre Bereitschaft signalisiert haben, in Tschechien zu investieren und dort Teile ihrer Produktionskapazitäten anzusiedeln. Insbesondere der Auto- bzw. Autozulieferindustrie ist wieder einiges in Bewegung geraten. So wird die japanische Firma Sumitomo Light Metal Industries im mittelböhmischen Banat Gnadjezero ein Werk zur Herstellung von Aluminiumformen, die als Bestandteil in Pkw-Klimaanlagen eingesetzt werden, errichten. Der Umfang dieser Investition übersteigt 400 Millionen Kronen, ca. 13,5 Millionen Euro, und wird in der Region mindestens 100 neue Arbeitsplätze schaffen, erklärte dazu am Dienstag der Generaldirektor von Czechinvest Martin Jahn gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Laut Jahn wird dieses Werk auch die erste Produktionsanlage der japanischen Firma in Europa sein. Ebenfalls in der Autozulieferbranche ist die luxemburgische Holdinggesellschaft Ronald zu Hause. Wie ihre tschechische Niederlassung am Dienstag in Prag bekannt gab, wird sie ihr Werk zur Produktion von Autofelgen im ostböhmischen Pardubice errichten, nachdem sich das benachbarte Hradec-Králové, Königgrätz, als ursprünglich geplanter Standort quergestellt habe. Hierbei handelt es sich um eine Investition von ca. 1,4 Milliarden Kronen, knapp 50 Millionen Euro, bei der 500 Arbeitsplätze geschaffen und danach rund 1,5 Millionen Felgen jährlich produziert werden sollen. Sicher nicht nur aus diesem Grund äußerte CzechInvest-Generaldirektor Jan die Ansicht, dass er sich neben Skoda und dem in Kolín entstehenden Toyota PSA-Werk durchaus in Tschechien noch einen dritten Autoproduzenten vorstellen könne. Neben diesen Firmen aus der Automobilbranche wird sich des Weiteren bald auch der deutsche Hersteller von Elektrokonsumgütern, die Firma Miele, in Tschechien niederlassen. Die Firma habe die Absicht geäußert, in der Industriezone von Uničov bei Olomouc-Olmütz eine neue Fabrik zur Produktion von Waschmaschinen zu errichten, teilte die Bürgermeisterin von Uničov, Jamila Kapralova, am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK mit. Das Unternehmen könnte damit bis zu 100 neue Arbeitsplätze in der Region um Uničov schaffen. Eine Region, in der im September eine Arbeitslosenrate von nahezu 17% verzeichnet wurde, hieß es. In der ehemaligen Tschechoslowakei stand die Umweltschutzproblematik jahrzehntelang so gut wie gar nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Erst nach der politischen Wende 1989 wurden die einzelnen Regierungen, aber auch zahlreiche Unternehmen und die neu gegründeten Umweltschutzorganisationen vor die angehäuften Probleme gestellt und damit auch vor die Notwendigkeit, so schnell wie möglich Lösungen zu finden und umzusetzen. Informationen darüber, was in den zurückliegenden 12 Jahren erreicht bzw. nicht erreicht wurde, fasst Dietke Mladková im folgenden Beitrag zusammen.
Als eines der brennendsten Probleme der Tschechoslowakei bzw. der Tschechischen Republik galt jahrelang die Luftverschmutzung, die vor allem in den Industrie- und Ballungsgebieten Nordböhmens und Nordmährens extrem hoch war. In den vergangenen 12 Jahren hat sich in diesem Bereich manches zum Besseren gewendet. Dies bewog kürzlich Umweltminister Libor Ambrosek zu der Feststellung, Tschechien könne sich schon jetzt mit dem europäischen Durchschnitt vergleichen. Von einer Besserung zeugt zwar unter anderem die Tatsache, dass verglichen mit dem Stand im Jahre 1990 heute 7-mal weniger Schwefeldioxid aus den Schornsteinen der tschechischen Kraft- bzw. Heizwerke und Chemiefabriken entweicht. Damit sind aber noch nicht die Pro-Kopf-Durchschnittswerte der EU erreicht worden, die um ein ganzes Viertel niedriger sind. Gegenwärtig wird im tschechischen Umweltministerium der Jahresbericht über die Umweltsituation in Tschechien für das Jahr 2001 ausgearbeitet, aus dem die heutige Ausgabe der Wirtschaftszeitung Hospodarske Noviny in diesem Zusammenhang wie folgt zitiert. Die Grundkennziffern unterscheiden sich nicht mehr wesentlich von den gängigen Messwerten der EU-Mitgliedstaaten sowie von denen, die in den Nachbarkandidatenländern Polen, der Slowakei und Ungarn erzielt worden sind. Zitat Ende. Nun muss man sich fragen, was unter dem Wort wesentlich zu verstehen ist. Fest steht, dass sich Tschechien in der Mehrheit der Messwerte dem EU-Durchschnitt eher langsam annähert. Es gibt auch Bereiche, in denen das Land immer noch mühsam hinterherhängt. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl entweicht in Tschechien um ein ganzes Drittel mehr Stickstoffoxid in die Luft und in den drei genannten EU-Kandidatenländern. Hierbei geht es vor allem um Abgase. Dies ist wohl ein hoher Preis dafür, dass die Zahl der Kraftfahrzeuge in Tschechien schneller zunimmt. Von allen 4 Beitrittskandidaten zeichnet sich gerade Tschechien durch den höchsten Pro-Kopf-Wert bei der Produktion von Kohlendioxid aus, der bekanntlich den sogenannten Treibhauseffekt verursacht. Der Energiebedarf dieser Länder ist in der tschechischen und in der slowakischen Industrie am höchsten. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl macht er im Vergleich zu Deutschland etwa das Doppelte aus. Minister Ambrosek hat eine Erklärung parat. Angesichts der Tatsache, dass die Umwelt in Tschechien im europäischen Vergleich besonders stark belastet gewesen sei, sei auch die Startposition des Landes wesentlich schlechter. Positivere Angaben hingegen dürfte der vorbereitete Jahresbericht zum Stand der Umwelt in Tschechien 2001 in Bezug auf die Bereiche Abfallwirtschaft und Nutzung stickoxidhaltiger Düngemittel beinhalten. Auf die Veröffentlichung des Dokuments muss man aber noch mindestens 3 Monate gespannt sein, denn dieses muss in seiner Endfassung noch von der Regierung gebilligt werden.
Poesie ohne Grenzen lautete der Titel des internationalen Poesiefestivals in Olomouc, Olmütz, in dessen Rahmen sich am vergangenen Wochenende Künstler aus aller Welt präsentierten. Katrin Slieber berichtet.
Das 3-tägige Festival wurde am vergangenen Freitag mit einer Lesung der amerikanischen Autorin Georgia Scott eröffnet. Die Autorin wählte einen besonderen Ort, um ihre erotischen Erzählungen, erschienen unter dem Titel The Good Wife, dem anwesenden Publikum vorzustellen. Ein Bordell nämlich. An diese originelle Eröffnung schlossen sich Lesungen weiterer Autoren an, die zum Teil von weit her angereist waren. Aus den USA beispielsweise Jerome Rothenberg, der als ein wahrhaftiger Kenner der ursprünglichen Poesie der Ureinwohner Nordamerikas gilt und mit dessen Werk sich die Literaturkritik beschäftigt. Aus England David Greensland, Performer und Dozent für kreatives Schreiben an der Universität von Cardiff. Dieser Autor wird als das Enfant terrible der englischen Literaturszene bezeichnet. Aus Deutschland waren Jan Wagner und Silke Scheuermann sowie der Schillerpreisträger Wulf Kirsten zu Gast. Ein weiterer deutschsprachiger Gast, Richard Wall, stammt aus Österreich und wurde im Programm des Festivals als einer der interessantesten österreichischen Gegenwartsautoren angekündigt. Der im Jahre 1953 im österreichischen Engerwitzdorf geborene Autor absolvierte nach dem Abitur die Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz und widmete sich zunächst der bildenden Kunst. Zur Literatur kam er erst sehr viel später. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus einem seiner Gedichte.
Pro Verbis für Francisco de Goya. Das Korn dieses Sommers unter unseren Tritten, das Bild, das Papier und folge mit meinem Auge kaltnadelschwarz, wie er Blick zu geködert, das Nachtblatt Rouletten. Nur so zerkratzt ist es schön.
In vielen von Walls Gedichten sind tschechische Motive verarbeitet. Deshalb baten wir den Autor, uns etwas über seine Beziehung zur Tschechischen Republik zu erzählen.
Mütterlichseits waren meine Vorfahren Sudetendeutsche und ich habe eine starke Beziehung noch zu dieser Region, wo sie gewohnt haben. Und das andere ist, dass für mich die tschechische Literatur und Kunst des 20. Jahrhunderts außergewöhnlich interessant ist. Es gibt meine eigenständige Entwicklung bezüglich Kubismus zum Beispiel, auch in Surrealismus, diese eigenständige, ich möchte fast sagen, eigenbrötlerische Situation der tschechischen Kunst und Literatur erinnert mich auch ein bisschen natürlich an die österreichische Situation, wo sich auch die Kunst eigentlich gegenüber den größeren Nachbarn Deutschland zum Beispiel immer behaupten muss, nicht, weil doch eine eigene Mentalität vorhanden ist.
Die letzte selbstständige Publikation des Autors ist unter dem Titel Clemens Brosch oder eine Einübung ins Unmögliche beim Verlag Ritter in Klagenfurt erschienen.
Und das war's für heute vom Tagesecho. Wir hören uns gleich wieder im Sportreport. Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Sie
Dagmar Geverlova
und Lothar Martin. In der ersten Runde des laufenden UEFA Cups landete der tschechische Clubfußball einen hundertprozentigen Erfolg. Alle vier gestarteten Vertreter kamen eine Runde weiter. Von Meister Slovan Liberec und Vizemeister Sparta Prag war dies zweifellos erwartet worden, zumal beide Teams zuvor nur knapp in der Qualifikation zur Champions League gescheitert waren. Von Pokalsieger Slavia Prag, der auf die belgische Mannschaft von Excelsior Muschgrund getroffen war, hatte man sich das zumindest erhofft. Doch der Erfolg der Nobodies von Viktoria Žižkov über den ehemaligen Europacup-Sieger Glasgow Rangers war eine riesige Sensation. Insbesondere deshalb, wenn man weiß, dass der Verein aus dem gleichnamigen dritten Prager Stadtbezirk mit einem Jahresbudget von lediglich 60 Millionen Kronen, ca. 2 Millionen Euro, haushalten muss. Eine Summe, die beim schottischen Kontrahenten womöglich das Jahressalär eines einzigen Spielers ausmacht. Deshalb liegt die Frage nahe, unter welchen wirtschaftlichen Voraussetzungen nehmen die Clubs der obersten tschechischen Liga eigentlich das Kräftemessen mit den Vereinen der führenden Fußballnationen in Europa auf? Eine Frage, der wir in den nächsten Minuten einmal nachgehen wollen. Also bleiben Sie dran. Wenn wir die wirtschaftlichen Verhältnisse des tschechischen Clubfußballs unter die Lupe nehmen, dann müssen wir zunächst in das Wendejahr 1989 und die unmittelbar darauf folgenden Jahre zurückblicken. Denn das war die Zeit, in der die zuvor staatlich oder von regionalen Kombinaten unterstützten Spitzenclubs die Finanzierung in ihre eigenen Hände nehmen mussten. Bei dieser Transformation habe der Fußball eine ähnliche Entwicklung genommen wie Politik und Wirtschaft hierzulande, versicherte mir der Journalist und Fußballexperte der auflagenstärksten tschechischen Tageszeitung Mladá Fronta Dnes, Tomáš Nohil, in dem Gespräch, das wir zum Thema führten. Nohil zufolge war der Fußball hierzulande seinerzeit sogar etwas voraus, denn
Fotbal byl vždycky trošku víc tržní než normální politické zřízení tady u nás, takže lidi kolem fotbalu uměli obchodovat.
Der Fußball war immer etwas marktorientierter als die normale politische Führung bei uns, weil die Leute aus der Fußballszene verstanden ihr Geschäft, verstanden Sponsoren aufzutreiben, was sich darin äußerte, dass die Clubs alsbald nach dem November 1989 starke Sponsoren und Firmen gewannen, die den klubinternen Betrieb unterstützten.
Einschränkend fügte Neuer jedoch sofort an.
Bohužel se nám samozřejmě projevily i negativní vlivy, což bylo řada podnikatelů z takzvaného.
Leider haben sich selbstverständlich auch negative Einflüsse gezeigt. Da gab es zum Beispiel eine Reihe von Unternehmen des sogenannten Wilden Ostens, die im Fußballgeschäft ihr schmutziges Geld gewaschen oder das Geld auf verschiedenste Weise aufgetrieben haben. Das wird belegt durch die Tatsache, dass keiner von ihnen heute noch im Fußball anzutreffen bzw. eine Reihe von ihnen hinter Gittern gelandet ist.
Die wohl bekanntesten Beispiele aus dieser unrühmlichen Galerie sind der ehemalige Präsident des Böhmisch-Mährischen Fußballverbandes, František Kralovský, und der Unternehmer Jan Gottwald, mit Hilfe deren illegaler Geschäfte sogar Dorfclubs wie Chmel Bilšany und Petra Trnovice den Sprung in die erste tschechische Liga geschafft hatten. Trnovice eilte in der vergangenen Saison der totale wirtschaftliche Zusammenbruch. Daher musste der auch sportlich gestrandete Verein gleich bis in die dritte Liga absteigen, wo er nun einen Neuanfang gestartet hat. Bilšany konnte sich durch das rechtzeitige Engagement einer Bürgervereinigung wieder stabilisieren und spielt weiterhin in der ersten Liga. Inzwischen hat sich das Feld bereinigt, die oft zwielichen Mäzene und finanziellen Alleinunterhalter an der Spitze der Fußballclubs gehören so gut wie der Vergangenheit an. Wie aber werden die 16 tschechischen Erstligavereine der Gegenwart finanziert? Dazu äußerte Tomáš Nohel.
16 prvoligových klubů z loňského roku vlastnilo v 6 případech to byly silné firmy.
Die 16 Erstligavereine der zurückliegenden Saison kann man in drei Gruppen unterteilen. In 6 Fällen waren und sind sie im Besitz von starken Firmen, wie zum Beispiel der FK Teplice, der dem belgischen Glashersteller Glavebel und dieser wiederum zum japanischen Asahi-Konzern gehört. 4 Mannschaften werden von Gruppierungen und Vereinigungen aus dem regionalen Umfeld verwaltet und bewirtschaftet. Und 6 Teams befinden sich in privater Hand.
Am Erfolg und perspektivreichsten, so Nohel, hat sich die Unterstützung durch starke Generalpartner erwiesen, wo der Club Bestandteil der Firma ist. Der wirtschaftlich am besten und sportlich am erfolgreichsten agierende Verein in Tschechien ist der Rekordmeister des Landes, der AC Sparta Prag, der mit einem Jahresetat von 300 Millionen Kronen ca. 10 Millionen Euro operiert. Nohel nennt die Gründe für die relative Wirtschaftskraft des Renommierclubs.
Tak Spartě se daří především díky tomu, že že má dominantní pozici na
Bei Sparta läuft es insbesondere deshalb, weil der Club schon eine dominante Position in der tschechischen Fußballszene und damit auch auf dem hiesigen Markt innehat. Das ist dem Verein auch dadurch gelungen, weil er sich fast regelmäßig für die Champions League qualifiziert, aus der man bekanntlich hohe Einnahmen beziehen kann. Hohe Einnahmen verzeichnet Sparta des Weiteren durch den Verkauf von Spielern ins Ausland, die sich gerade über die Champions League für finanzstarke europäische Vereine empfohlen haben. Der derzeitige Eigner von Sparta Prag ist der deutsche Axel Diekmann, der zugleich Besitzer des Verlags Neue Passauer Presse ist. Diekmann greift jedoch in das Tagesgeschäft des Clubs so gut wie nicht ein. Das überlässt er seinen tschechischen Partnern, den Leuten des hiesigen Vltava Labe Press Verlags.
Bei einer Einschätzung der Wirtschaftlichkeit des tschechischen Clubfußballs kommt Nohel zu diesem Ergebnis.
Tak pokud bychom vzali 16 ligových klubů, tak určitě bez problému je zajištěná Sparta.
Also wenn ich wieder auf die 16 Erstliga-Clubs zurückgreife, dann ist Sparta Prag ohne Probleme finanziell abgesichert. Sehr gut sieht es ebenfalls in Teplice Liberec und dank seines Namens und seiner Tradition auch bei SK Slavia Prag aus. Ein langjährig gut funktionierender Club ist zudem Sigma Olomouc. Auf der anderen Seite die Vereine mit den größten finanziellen Problemen sind Bohemians Prag und der erste FC Brno. Alle anderen Clubs wirtschaften nach dem Prinzip, das, was sie einnehmen und sich leisten können, das investieren sie auch.
Zu rund 80% wird der tschechische Clubfußball durch die Sponsoren bzw. Geschäftspartner der Clubs, durch städtische Zuschüsse und eventuelle Spielerverkäufe finanziert. Einen weit geringeren Anteil als im westlichen Ausland besitzen die Fernseh- und Zuschauereinnahmen. Ein Durchschnittsverein erhält pro Saison nur ca. 2 Millionen Kronen aus dem Fernsehtopf, hat aber einen Jahresetat von 30 bis 50 Millionen Kronen. Und sportlich? Wo rangieren sich die tschechischen Kicker derzeit im europäischen Vergleich ein? Dazu sagte mir Journalistenkollege Tomáš Šnohl abschließend:
Tak české lize patří tuším 18. místo v žebříčku.
Also die tschechische Liga rangiert auf dem 18. Platz der europäischen Rangliste. Ich würde sagen, dieser Platz entspricht der Realität. Wenn man sich aber vergegenwärtigt, dass die 50 besten tschechischen Kicker im Ausland spielen, dann sind das ganze vier Mannschaften, die zu Hause fehlen und die das Niveau der einheimischen Liga quasi um 25% anheben würden. Vom Spielerischen her sieht man auch hierzulande gute Begegnungen. Im Vergleich zur Bundesliga etwa fehlen dem tschechischen Clubfußball allerdings die Zuschauer und das Ganze drumherum bei der Präsentation der Sportart Nummer 1.
Gut repräsentieren wollen die vier tschechischen UEFA-Cup-Vertreter den hiesigen Clubfußball auch in der zweiten Runde des laufenden Wettbewerbs. Mit Betis Sevilla, Ipswich Town, Partizan Belgrad und dem türkischen Verein Denizlispor müssen sie sich allerdings mit zum Teil starken und unangenehmen, andererseits aber auch bezwingbaren Kontrahenten auseinandersetzen. Wie sie sich aus der Affäre ziehen werden, wird man bei den Hinspielen am 29. bzw. 31. Oktober und bei den Rückspielen am 14. November sehen. Wir aber beenden an dieser Stelle unseren heutigen Sportreport. Vom Mikrofon verabschieden sich
Dagmar Geberlova
und Lothar Martin. Und das war's auch schon wieder in unserem Programm für heute. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.